Wir blicken nach Frankreich. Gestern wurde ein Misstrauensvotum in Frankreich gehalten, der die Regierung gestürzt hat. Der französische Premierminister Barnier hat seinen Rücktritt eingereicht. Auf Bitten von Präsident Macron bleibt er aber geschäftsführend im Amt. Die Nationalversammlung hatte Barniers Minderheitsregierung gestern durch ein Misstrauensvotum zu Fall gebracht. Macron will sich heute um 20 Uhr in einer TV-Ansprache an die Nation wenden. Die Bildung einer neuen Regierung dürfte wieder schwierig werden, denn die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung sind schwierig. Schon nach der Parlamentswahl im Sommer hat es 2 Monate gedauert, bis eine neue Regierung zustande kam. Eine Neuwahl kann laut der französischen Verfassung frühestens im Juli stattfinden. Der Misstrauensantrag gegen Barniers Minderheitsregierung war aus den Reihen des linken Parteispektrums gestellt worden. Der rechtspopulistische Rassemblement National verschaffte ihm die notwendige Mehrheit. Am Ende stimmten 331 Abgeordnete dafür und damit 43 mehr als die absolute Mehrheit, die bei 288 Stimmen liegt. Es war der erste erfolgreiche Misstrauensantrag gegen eine französische Regierung seit 1962. Im französischen Parlament hat aktuell kein Lager die Mehrheit. Weder die linken Parteien, die bei der Parlamentswahl im Sommer stärkste Kraft geworden waren, noch die Macron-Mitte-Allianz, noch die Rechtspopulisten um Marie Le Pen. Dass es am Ende für mehr als eine Minderheitsregierung reicht, scheint auch dieses Mal wieder unwahrscheinlich. Mit Blick nach Frankreich ist das etwas, das sich ein bisschen angedeutet hat, besonders nachdem die Regierungsbildung überhaupt nicht widergespiegelt hat, was die Wahl, die überwiegende Wahl und der Sieg der Partei, dieser Populärpartei, dieser linken Zusammenschlusspartei widergespiegelt hat. Also das hat das überhaupt nicht transportiert. Die tatsächliche Minderheitsregierung oder die Regierung, die dann gebildet wurde, das wurde von Anfang an kritisiert. Dass es jetzt mit einer Querfront zu Fall gebracht wurde, ist natürlich schon schlecht auf Basis der Stabilität Europas. Das wird dafür sorgen, dass Frankreich eine ganze Weile, sagen wir mal, politisch nicht so bewegbar ist, wie es wahrscheinlich nötig wäre in einer schwierigen Zeit wie jetzt, einfach um vorbereitet zu sein. Hoffentlich dauert das nicht so lange, eine neue Regierung zu finden, und hoffentlich bildet das Wahlergebnis, das es gab bei der letzten Regierungswahl, könnte man sagen, das oder Parlamentswahl, einfach auch die Regierung ab. Dann könnte man sich solche Sachen auch irgendwie schenken. Denn eine Mehrheit findet man sicherlich mit Macrons Partei und dem Gewinner, den Linken, ne? Die zum großen Teil auch den Rassemblement National verhindert haben. Borkum. Der Klaas-Ohm-Veranstalter will Gewalt gegen Frauen unterbinden. Auf Borkum soll mit einer Tradition gebrochen werden. Das Schlagen von Frauen mit Kuhhörnern wird nicht mehr toleriert, kündigt der Veranstalter vor Beginn des Festes an. Bei der Klaas-Ohm-Veranstaltung oder Klaas-Ohms, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, tut mir leid. Auf der Nordseeinsel Borkum sollen keine Frauen mehr geschlagen werden. Das kündigte der Veranstalter des Vereins Borkumer Jungs an, der das Fest veranstaltet. Zitat: Was ich Ihnen auf jeden Fall versichern kann, ist, dass wir Gewalt gegen Frauen ab jetzt. Entschuldigung. Ich lese so vor, wie es hier steht. Was ich Ihnen auf jeden Fall versichern kann, ist, dass wir Gewalt gegen Frauen ab jetzt nicht mehr tolerieren. Schön, toll. Sagte Maxi Rau bei einer Pressekonferenz. Das Fest steht in der Kritik, da in der Vergangenheit immer wieder Frauen mit Kuhhörnern geschlagen wurden. Woher genau das Schlagen als Teil des Klaas-Ohms-Fans stamme, sei nicht geklärt, sagte Rau. Zitat: Ich kann es wirklich nicht genau sagen. A. Wo das Fest herkommt und B. Wieso diese Tradition entstanden ist. Ein Bericht des ARD-Panorama-Magazins über das Fest hatte für Empörung gesorgt. Darin berichteten Borkumerinnen und Borkumer anonym von aggressiven Übergriffen. Ein Team hatte im vergangenen Jahr gefilmt, wie Frauen bei dem Fest auf der Straße von sogenannten Fängern festgehalten wurden und ihnen die sogenannten Klaas-Ohms mit einer Kuhhorn auf dem Hinter geschlagen. Nach heftiger Kritik hatte der Veranstalter angekündigt, den Brauch des Schlagens dieses Jahr abzuschaffen. Zitat: Was wir uns vorwerfen müssen, ist, dass wir da nicht mit Nachdruck hinterhergegangen sind, sagte Borkums Bürgermeister Jürgen Ackermann. Ach so, ich dachte, die Artikel dazu sind tendenziös und zeigen nicht die Realität. Das ist ja merkwürdig. Nun werde es keine Gewalt mehr geben. Zur Entstehung der Tradition sagte er, dass es ähnliche Elemente auch in anderen Bräuchen gebe, etwa auf den westfriesischen Inseln in den Niederlanden. Auf Borkum sei es Bestandteil seit der Gründung des Vereins 1830. Zitat: Da gibt es schon dieses Züchtigungselement, dass es ein Männerfest war und wenn sich Frauen dem Zug des Klaas-Ohms genähert haben, dann wurden sie von den Klaas-Ohms bestraft. Da kommt die Tradition wahrscheinlich her. Der Bürgermeister sage es dass es außerhalb der Gruppe der Class Ums keine Gewalt bei den Festen gegeben habe. Zitat, dieser Eindruck, dass sich Frauen hier verängstigt über die Insel bewegen müssen, ist nicht richtig. Die müssen sich nur einen Tag im Jahr verängstigt über die Insel bewegen. Das ist vollkommen unfair. Tendenziöse Berichterstattung. In der Medienberichterstattung sei teils ein falscher Eindruck entstanden. Die Insel prüfe, ob man gegen Bedrohungen gegen Insulaner, zu denen es infolge der Berichterstattung laut Ackermann kam, juristisch vorgehen werde. Ach so, gegen die soll man juristisch vorgehen. Ach so, das ist ja interessant. Der Vorsitzende Rau gab indes zu, selbst bei einem frühen Fest Frauen mit einem Kuhhorn geschlagen zu haben, als er 2018 als einer von 6 sogenannten Class Ums ausgewählt wurde. Zitat, ich habe mich entschuldigt, sagte der Vorsitzende auf der Nachfrage eines Journalisten, ob er sein Verhalten hinterfragt habe. Ich habe schon einige Artikel dazu gelesen, die gesagt haben, dass dieses Jahr wahrscheinlich aufgrund der gigantischen des Presseandrangs auf Borkum, da werden wahrscheinlich mehr Pressevertreter vor Ort sein als Class Ums, sage ich dir, wie es ist, wird das wahrscheinlich dieses Jahr natürlich keine große Problematik werden im Zusammenhang mit der Gewalt gegen Frauen bei diesem traditionellen Fest. Allerdings ist das nächstes Jahr nicht garantiert. Noch vor der Neuwahl wollen hunderte Abgeordnete die Regeln zum Verschwangerschaftsabbruch reformieren. Kann das klappen? Und wäre die Neuregelung verfassungskonform, worüber heute der Bundestag debattiert? Es ist wohl der bekannteste Paragraph in Deutschland, Paragraph 218 des Strafgesetzbuchs, der die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs regelt. Seit vielen Jahrzehnten wird um ihn gestritten. Jetzt soll die Regelung in der bisherigen Form aus dem Strafgesetzbuch verschwinden. Jedenfalls, wenn es nach der Vorstellung von bisher 328 Bundestagsabgeordneten geht, die einen entsprechenden Gruppenantrag unterschrieben haben. Heute soll über ihn im Bundestag debattiert werden. Wie sind denn Schwangerschaftsabbrüche bisher geregelt? Bislang gilt der Abbruch einer Schwangerschaft nach § 218 in aller Regel als rechtswidrig. Anders ist nur, wenn die Schwangerschaft aus einer Sexualstraftat hervorgegangen ist oder Leib und Leben die Schwangeren in Gefahr sind. Wenn eine Frau eine Schwangerschaft aus anderen Gründen innerhalb der ersten 12 Wochen durch einen Arzt abbrechen lässt, wird sie ebenfalls nicht bestraft, solange sie sich vorher in einer Beratungsstelle beraten lässt und danach 3 Tage bis zum Eingriff abgewartet hat. Aber der Abbruch gilt in diesem Fall dennoch als rechtswidrig. Was nach einer juristischen Feinheit klingt, hat vor allem 2 Folgen. Für die Schwangeren bleibt der Makel, etwas Rechtswidriges getan zu haben. Und die gesetzlichen Krankenkassen zahlen den Eingriff nicht. Die Frauen müssen die Kosten also selber tragen. Was sieht denn jetzt die Reform von § 218 vor? Im Strafgesetzbuch soll nach der nun angestoßenen Reform nur noch der Schwangerschaftsabbruch geregelt sein, der gegen oder ohne den Willen der Schwangeren durchgeführt wird. Alle anderen Regelungen zum Thema Abtreibung sollen sich dann im Schwangerschaftskonfliktgesetz wiederfinden. Und Abtreibungen bis zur 12. Woche sollen rechtmäßig sein, wenn sie von einer Ärztin oder einem Arzt nach einer vorherigen Beratung durchgeführt werden. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge ist eine der Hauptinitiatorinnen der Gesetzesinitiative. Sie erklärt, Zitat, aus unserer Sicht bringt es einen sehr großen Unterschied, weil 60% der Ärztinnen und Ärzte in einer Studie angegeben haben, dass sie den Schwangerschaftsabbruch nicht durchführen, weil er eben strafrechtlich bewährt ist und im Strafgesetzbuch geregelt. Das führe zu einer dramatischen Versorgungslage bei Frauen, sagte Wegge. Denn es fällt ihnen immer schwerer, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die den Schwangerschaftsabbruch anbietet. Nach der 12. Woche soll ein Schwangerschaftsabbruch in aller Regel rechtswidrig bleiben. Wie urteilt denn das Bundesverfassungsgericht dazu? Es ist mehr als 30 Jahre her, als der Bundesverfassungsgerichtshof sein letztes Urteil zu dem Thema gefällt hat. In der Abtreibungsentscheidung von 1993 hatte das Bundesverfassungsgericht klare Worte gefunden. Der Staat sei verpflichtet, menschliches Leben, auch das Ungeborene, zu schützen. Der Schwangerschaftsabbruch müsse für die ganze Dauer der Schwangerschaft grundsätzlich als Unrecht angesehen und demgemäß rechtlich verboten sein. Ohne medizinisch oder kriminologischen Grund dürfte die Abbrüche nicht für gerechtfertigt erklärt werden. Es sei aber möglich, dass Frauen in den ersten 12 Wochen nicht bestraft werden. Das Urteil war also die Grundlage für die Gesetzesregelung im Strafgesetzbuch, die bis heute gilt. Die Entscheidung aus Karlsruhe war aber auch damals keineswegs unumstritten. Und 1993 hatten die Richter ihr Urteil mit 5-3 Stimmen gefällt. Könnte ein Urteil heute anders ausfallen? Auch den Initiatoren der Reform ist klar, wenn das Bundesverfassungsgericht dies heute noch genauso sieht, würde die Reform in Karlsruhe sehr schnell wieder gekippt werden. Dennoch seien sie guter Dinge, erklärt Carmen Wegge. Zitat: Der Gesetzgeber muss in der Lage sein, auf veränderte Umstände in der Gesellschaft, aber auch in der Rechtswissenschaft eingehen zu können. Und unserer Meinung nach würde das Bundesverfassungsgericht heute nicht mehr so urteilen wie vor 30 Jahren. Vor allem das Selbstbestimmungsrecht der Frau habe sich in den vergangenen 30 Jahren in der Rechtsprechung deutlich weiterentwickelt. Der Schutz des ungeborenen Lebens werde auch weiterhin gewährleistet, zumal faktisch kein großer Unterschied bestehe zur jetzigen Regelung. Was sagen Expertenkommissionen zu dem Thema? Gestützt wird die Ansicht des Gruppenantrages von einer Expertenkommission, die im Frühjahr ihren Bericht zu dem Thema vorgelegt hat. Auch die Kommission empfahl eine Entkriminalisierung von Abtreibung in der Frühphase der Schwangerschaft. Es ist durchaus möglich, dass die Verfassungshüter mehr als 30 Jahre später dem Gesetzgeber ein bisschen mehr Freiheit geben, wie er die sich gegenüberstehende Verfassungsgüter in Einklang bringt. Den Schutz des ungeborenen Lebens auf der einen Seite und vor allem das Selbstbestimmungsrecht der Frau auf der anderen, ein gewisses Risiko aber bleibt bei einer Änderung bestehen, dass Karlsruhe auch die neuen Regeln wieder kippt. Ist eine Mehrheit dafür im Bundestag realistisch? Für eine Änderung des Abtreibungsrechts braucht es eine einfache Mehrheit im Bundestag. Die Initiative muss also 367 Stimmen hinter sich vereinen. Der Gruppenantrag kommt nicht von bestimmten Fraktionen. Bisher haben ihn 328 Abgeordnete unterzeichnet. Es fehlen also noch 39 Stimmen. Einige davon dürften von SPD, Grünen und den Linken noch dazukommen. Auch die Abgeordneten des BSW haben wohl Zustimmung signalisiert. Hinzukommen müsste aber auf jeden Fall noch einige Stimmen aus der Union und der FDP. Deren Parteispitzen haben sich gegen eine Änderung ausgesprochen. Carmen Wegge zeigt sich im Podcast Die JustizreporterInnen da trotzdem zuversichtlich. Eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, bin ich mir, um ehrlich zu sein, inzwischen relativ sicher, haben wir. Die jungen Liberalen fordern die Abgeordneten der FDP in einem Brief dazu auf, die parlamentarische Debatte jetzt zu eröffnen und sich offen zu zeigen für eine Änderung. Kommt es überhaupt zu einer Abstimmung? Tatsächlich haben sich auch einige FDP-Abgeordnete inzwischen für eine Änderung ausgesprochen. Und auch mit Abgeordneten der Union sei man in guten Gesprächen, heißt es. Ob es aber wirklich noch vor den Neuwahlen zu einer Abstimmung kommt, ist noch nicht sicher. Einer Befassung in der zweiten und dritten Lesung muss nämlich der Ältestenrat des Bundestags zustimmen. Eine solche Zustimmung könnte die Fraktion von Union und FDP verhindern, auch wenn das bei Gruppenanträgen unüblich wäre. Nach der heutigen Debatte wird das Thema aber zunächst in den Rechtsausschuss des Bundestags verwiesen, in dem dann auch Experten zum Thema öffentlich gehört werden. Paragraph 218 muss dringend weg. Es ist unbedingt erforderlich, also jetzt mal ganz ehrlich, in einer aufgeklärten Gesellschaft Abtreibung entkriminalisieren. Und ich rede von entkriminalisieren. What the fuck are we talking about? Vermögen der Milliardäre hat sich mehr als verdoppelt. Sowohl die Zahl der Milliardäre als auch ihr Vermögen ist einer Studie zufolge im vergangenen Jahrzehnt stark gewachsen. Besonders profitieren die Superreichen vom boomenden Geschäft in der Tech-Industrie. Die Zahl der Superreichen und ihr Vermögen ist innerhalb von 10 Jahren rasant gestiegen. Im April 2024 gab es laut einer Studie der Schweizer Bank UBS 2.682 Milliardäre. Das waren gut 50% mehr als im März 2015. Ihr Gesamtvermögen stieg in dem Zeitraum um 121% auf 14 Billionen Dollar. Das ist mehr als dreimal so viel wie die Gesamtwirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr. 14 Billionen Dollar. Die Vermögen der Milliardäre stiegen laut der UBS-Studie stärker als der Index für globale Aktien, der MSCI AC World. Dieser legte im selben Zeitraum um 73% zu. In China ging es bis 2020 für die Milliardäre steil bergauf, seitdem aber auch leicht bergab. In den USA wuchsen die Vermögen stetig, in Europa mit Abstrichen auch. Die weltweite Zahl der Milliardäre stagnierte dagegen in den vergangenen Jahren. Nach einem starken Wachstum ab 2015 erreichte der Wert den Angaben zufolge 2021 mit 2.686 einen Höhepunkt und entwickelte sich seitdem seitwärts. 2024 waren es 2.682. Bremsend wirkte vor allem die Entwicklung der früheren Wachstumslokomotive China. Allein zwischen 2023 und 2024 sank die Anzahl der Superreichen in Festlandchina um 18% auf 427. Die UBS verwies auf die Maßnahmen von Präsident Xi Jinping zur Bekämpfung der wachsenden Ungleichheit und das strenge regulatorische Umfeld. Zitat: Die immobilienorientierten Milliardäre in China haben sicherlich einen erheblichen Schlag einstecken müssen, erklärte UBS-Manager Benjamin Cavalli. Während die Zahl der Milliardäre in Österreich schrumpfte, legte sie in Deutschland auf 117 und in der Schweiz auf 85 zu. Verrückt, es gibt mehr Milliardäre in Deutschland als in der Schweiz. Komisch. Das Vermögen der Tech-Milliardäre steigt am stärksten. Auch in Nordamerika klettert die Zahl der Milliardäre weiter und erreichte 835. Treiber dabei waren Unternehmen aus dem Technologie- und Industriesektor. Zitat: Die höchsten Vermögenszuwächse verzeichneten Tech-Milliardäre, berichten die UBS. Insgesamt verdreifachte sich deren Vermögen zwischen 2015 und 2024 auf 2,4 Billionen Dollar. Von einem Boom spricht die Bank zum Beispiel in Industriebereichen wie generativer künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit, Fintech, 3D-Druck und Robotik. Bei einer Umfrage haben gut 40% der 82 befragten Milliardäre der UBS inzwischen Juni und September angegeben. Sie wollen in den kommenden 12 Monaten mehr in Immobilien und Aktien aus Industrieländern investieren. 40% wollten vermehrt sichere Häfen ansteuern wie Gold und andere Edelmetalle. 31% wollen Barreserven erhöhen. Zitat: Dies könnten Befürchtungen über erhöhte geopolitische Risiken und Aktienmarktbewertungen widerspiegeln, so die UBS. Seit der Covid-Pandemie zogen darüber hinaus mehr Milliardäre um. Und die sind bestimmt alle in die Schweiz gezogen. Ausnahmslos. Jeder 15. Milliardär habe seitdem seinen Wohnsitz verlegt. Dabei geht es nicht nur um günstigere Besteuerung. Die Superreichen suchen zudem politische Stabilität, gute Gesundheitsversorgung und gute Schulen. Sie sind also in die Schweiz gezogen. Zug erlebten vor allem die Schweiz, Singapur und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die USA. Oh well. Oh no. Ja, wegen der Politik bist du nicht in die Schweiz gezogen, aber wegen den Schulen schon. Das kann man schon machen. Oh Gott. Das ist der letzte Artikel, den ich heute aus den Nachrichten habe. Warum man allerdings nach Amerika zieht, ist mir nicht ganz bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte es eher nachvollziehen, dass die Leute Amerika verlassen. Da jetzt hinzuziehen, das klingt eher nach einem Albtraum. Vielleicht für den Flex oder so. Fürs Gesundheitswesen ist es auf jeden Fall nicht so. Mal sehen, ob sich das nochmal ändert. Aber es geht ja ausschließlich um Milliardäre. Also wenn es ausschließlich um Milliardäre geht, dann sind die Bestrebungen uns normalsterblichen Menschen eh nicht geläufig. Das waren die Nachrichten heute vom 5.12. Danke für die Aufmerksamkeit.